Meine Damen und Herren, The Peckham Talks. Mit mir, Christopher M. Peckham.
Ich begrüße den Filmemacher, YouTuber, Content Creator, im wahren Leben auch Journalist, wie er gerade gesagt hat, aus der Schweiz, Markus von Kennel. Hallo, lieber Markus.
Ja, guten Tag. Hallo Chris, freut mich. Danke für die Einladung.
Ja, ich freue mich, dass du da bist. Aus der schönen Schweiz zugeschaltet. Ich mag ja die Schweiz total gerne.
Ja, das freut mich zu hören. Das ist, kann ich nur zurückgeben. Also ich mag auch Deutschland sehr. Ich bin auch öfters in Deutschland anzutreffen, von dem her.
Ja.
Darf ich kurz was, also was mir, das war ja nicht abgesprochen, aber was mir auffällt, wenn ich jetzt deinen Hintergrund sehe, wo wir die Aufnahmen machen und meinen Hintergrund, das könnte ja auch im gleichen Raum eigentlich stattfinden. Das ist ja, habe ich jetzt so noch nie gesehen.
Absolut. Also das ist genau für alle, die uns dann sehen, also die uns erstmal hören, wissen jetzt nicht genau, über was wir sprechen, aber die uns dann sehen, sehen es natürlich. Also wir haben natürlich, wir sitzen beide vor einem Hintergrund und in diesem, auf diesem Hintergrund, in diesem Regalhintergrund, da sind Bücher, bei dir sind es Bücher, DVDs und natürlich Figuren und bei mir ist es identisch. Also so, das heißt im Grunde, ja, du bist ja nebendran gerade.
Ich bin gerade nebendran, sozusagen,
genau. Ja, absolut. Ja, so sieht es aus in vielen Wohnzimmern. Das ist die traurige Wahrheit. In vielen Wohnzimmern von Mit-40er, Mit-50ern heutzutage, ja. Oder in Büros, so sieht es aus, ja. Und darüber reden wir ja auch heute. Ich hab dich ja entdeckt auf deinem oder durch deinen YouTube-Channel Nerd TV. Und zwar wirklich ganz speziell habe ich, also ich habe öfter mal schon was von dir gesehen, weil mir aufgefallen ist, dass du stellst ja auch Spielzeug zum Beispiel vor,
genau,
teilweise, ja. Und du machst viel Playmobil und das sehe ich eher selten. Also man sieht Lego, sieht man wie verrückt, aber Playmobil, riesige Playmobil-Sets, das ist eher selten. Dann bin ich da hängen geblieben und das letzte und aktuelle, was ich von dir gesehen habe, ist, du bist durch, ich schätze mal, deinen Keller gelaufen oder dein Studio sozusagen und da war unglaublich viel Spielzeug überall im Hintergrund. Und da habe ich gedacht, so, jetzt muss ich ihn mal fragen.
Das ist ja jetzt ist die Zeit gekommen.
Das ist ja unglaublich. Ich kenne sowas nur aus amerikanischen Beiträgen zum Beispiel. Die haben dann irgendeinen Keller, da haben die unglaublich viel Spielzeug und Figuren und alles Mögliche. Verpackt alles noch, die ganzen Packungen stehen da rum und so. Und jetzt habe ich mal so wie das Schweizer Pendant kennengelernt. Habe gedacht, das ist ja viel näher. Da kann ich wenigstens gleich mal eine Anfrage stellen. Ist das alles dir?
Das ist tatsächlich alles mir.
Bist du reich? Also bist du als Frage? Also es kostet doch Geld.
Das ist ja grundsätzlich so eine Klischeefrage, wenn man mit Schweizern spricht. Offenbar habe ich festgestellt.
Also ja.
Nein, ich bin reich an Spielzeug. Das kann man durchaus sagen. Der Rest lässt sich definieren. Also ich bin nicht. Ich bin jetzt im Privatleben nicht der reiche Mensch, der quasi schieß mich tot so viel Geld für Spielzeug ausgeben kann, wie er möchte.
Also bist du hoch verschuldet sozusagen.
Das wäre die realistischere Version, ja, das ist so. Aber es ist halt das, was wahrscheinlich ganz viele Nerds oder Fans von irgendwas haben, wo sie mitfiebern. Das ist ja nicht nur in diesem Bereich so. Man gibt wirklich so den letzten Groschen halt dafür aus. Was das Herzblut erfreut und was von was man Fan ist und was einem antreibt. Hat sich in 26 Jahren halt zusammengesammelt. Ist jetzt nicht eine Sammlung, die ich von gestern auf heute oder in den letzten paar Jahren, sondern das hat vor 26 Jahren angefangen und hat sich dann, irgendwann ging es halt durch die Decke. Und es wurde dann plötzlich vom, ich habe mir das eine oder andere gekauft, wirklich zu dieser Sammlung, die es heute ist. Und ich glaube, in Augen anderer Sammler, die würden wahrscheinlich eher die Augen verdrehen, sage ich jetzt mal, weil ich bin weder der Komplettist, der in was komplett haben muss, also von der ersten Figur bis zur letzten, noch bin ich der sagt, für mich ist eine Wertanlage, weil ich kaufe alles nur eingepackt. Also ich habe so ein Mischding. Meine Sammlung besteht aus ganz vielen Franchises, von Star Wars über Star Trek, Horrorfilme bis eben hin zu Playmobil. Und ich habe aber sicher keine irgendwie Figurenreihe oder was auch immer irgendwie komplett. Es gibt schon Sachen, die ich gezielt gesucht habe, aber eben, es hat sich auch vieles einfach zusammengesammelt. Ja.
Ja, also manche kaufen ja auch wirklich doppelt. Also ich sage, ich kaufe zwei, eins packe ich aus, eins ist fürs Regal oder irgendwie so. Das gibt's ja auch.
Ja.
Aber das heißt, du kaufst dann immer das, auf was du eigentlich Lust hast, sozusagen. Also es geht auch nicht um speziell um so Retro-Spielzeug, oder? Kaufst du auch Sachen von früher?
Ich kaufe auch Sachen von früher, aber da ist dann wirklich eine Preisfrage. Also ich gebe jetzt nicht ein Vermögen aus, damit ich nur ein gewisses Teil habe. Aber es ist schon so, man schaut halt dann ein bisschen auch darauf. Ich habe viele Figuren, aber was ich super toll finde, ist alles, was mit Fahrzeugen, mit Raumschiffen, mit Playsets, darum auch Playmobil, zu tun hat. Also große Aufbauten, was nützen mir tausende Figuren, wenn ich sie nirgends hinstellen kann? Also Dioramen machen und so weiter, das ist halt das, was dann auch das Schöne ist. Und inzwischen bin ich auch dort angekommen, dass ich sage, ich kaufe zum Teil Sachen doppelt oder sogar dreifach. Es gibt Masters of Universe, da habe ich das neue Castle Grayskull, habe ich einmal ausgepackt, dann einmal ist es eingepackt und einmal, das ist besonders bescheuert, ist es noch im Mailkarton, also im Versandkarton eingepackt, wo noch Mattel draufsteht. Also dreifache Ausführung. Das ist dann so das Top-Ding des Nerdismus wahrscheinlich, aber das habe ich wirklich nur bei ganz einzelnen Stücken irgendwie.
Aber das machst du dann für dich aus persönlicher Liebe, nicht weil du denkst, dass es irgendwann mal wertvoll wird.
Ja, absolut. Das war mir, blöd gesagt, immer, das war mir egal. Ich hab aus meinem Phantom, aus meinem Spieltrieb auch mit Sammeln begonnen. Also was man ja wissen muss, und das ist besonders irritiert vielleicht ein paar Menschen, ich spiele ja damit. Ich sitze ja nicht da und schaue mir nur diese Landschaft an, sondern es ist so wie Lord Helmchen bei Baseballs, der jetzt so und das Raumschiff startet. Da verliere ich mich in meinen Welten. Du musst dir vorstellen, wenn ich aus dem Journalismus komme, tagesaktuelle Nachrichten, da hast du mal die Hucke voll, da gehst du dann mal in den Sammlungsraum, bist 3 Stunden dort, hast was gespielt und dann kommst du völlig tiefenentspannt wieder raus.
Okay, also da jetzt muss man mal erklären, du hast ja schon im Vorgespräch gesagt, du bist Journalist, du bist Chefredakteur von Tele Bern, gell? Das ist ein regionaler Fernsehsender?
Das ist ein regionaler Fernsehsender hier in der Schweiz, davon haben wir etwa 12 Stück, eben auf die Region bezogen. Wir sind der Sender der Hauptstadt, wir erreichen mit unserer Nachrichtensendung täglich 50.000 Menschen. Im Gesamtkontext sind es pro Tag 200.000, die wir erreichen und wir machen tägliches Programm. Und davon bin ich der Chefredaktor. Und das hat halt viel mit Tagesaktualität, mit Nachrichten, mit politischen Talksendungen und so weiter zu tun.
Und dann gehst du nach Hause und baust Playmobil auf und spielst damit.
Das ist sozusagen, also ich komme quasi im Anzug nach Hause, dann wie Superman reiße ich mir das Hemd vom Leib, dann kommt drunter Dr. Who hervor und dann gehe ich direkt in den Sammlungsraum. Der Sammlungsraum ist nicht da, wo ich wohne. Ich habe hier in meiner Wohnung ein separates Masters of Universe Zimmer, eigentlich nur aus dem Grund, weil dieser ganze Krempel im Sammlungsraum nicht mehr Platz hatte. Der Sammlungsraum ist etwa von hier 5 Minuten entfernt. Und dort sind dann, ist dann der Rest. Das sind 6.500 inzwischen Figuren, Fahrzeuge, kleine bis große Sachen. Und dazu halt eben das Nerd-TV-Studio. Das besteht aus einem Greenscreen-Studio mit Hohlkehle, mit fix ausgestatteten Kameras und so weiter. Das ist dann alles halt dort. Genau, da ziehe ich mich dann zurück.
Das finde ich interessant, weil ich sammle auch Sachen, also ich jetzt Playmobil nicht und so, aber und vor allem eher Actionfiguren eigentlich zum Hinstellen. Oder was heißt Actionfiguren? Nicht in dem Sinne Action, manche, die mich vielleicht an meine Jugend erinnern, aber manche einfach auch so wie Hot Toys oder so, irgend sowas, wo man wirklich das hinstellt, so hier meine Wonder Woman oder so, die ich mir einfach hinstelle. Aber ich spiele jetzt nicht damit. Also das mache ich jetzt zum Beispiel gar nicht, ja. Da komme ich jetzt nicht so auf die Idee. Selbst bei Lego, ich habe so 1-2 Lego-Sachen, die ich auch noch in der Packung habe oder so. Selbst das Aufbauen, damit tue ich mir schwer. Das mache ich auch ungern eigentlich. Ich stelle es mir lieber hin. Also am liebsten hätte ich jemanden, der mir es aufbaut. Kannst dir ja mal schicken, du baust auf, schickst mir zurück. Also so, da habe ich überhaupt keine Muße für. Das finde ich ja interessant. Und die andere Frage, die sich dann für mich stellt, weil das kenne ich ja auch aus eigener Erfahrung, lebst du in einer Beziehung? Nee, ich meine, das ist wirklich eine Frage, weil letzten Endes, weil ich meine, also ich kenne das von meiner früheren Beziehung, die hat das akzeptiert, dass ich halt auch so Figuren da stehen habe. Ja. Manche fand sie auch ganz schön, manche fand sie potthässlich. Aber ich denke mir jetzt, wenn du jetzt zum Beispiel, also bist in deinem Masters of the Universe Zimmer, spielst da gerade, Skeletor greift gerade Castle Grayskull an und dann kommt deine Freundin rein. Also ist ja schon so die Frage, was dann passiert, ja.
Ich kann das recht offen hier sagen. Also ich hatte natürlich schon mehrere Beziehungen und aktuell habe ich quasi eine Beziehung mit meiner Ex-Beziehung. Du musst dir das so vorstellen, wir sind nicht mehr zusammen, aber trotzdem sind wir irgendwie zusammen halt auf freundschaftlicher Basis. Sie ist meine nächste Bezugsperson. Als sie mich kennenlernte, hatte sie mit dieser Art von Dingen weder was am Hut, noch kannte sie sich aus. Inzwischen ist sie selber Fan und sie unterstützt mich auch, dummerweise auch noch aktiv darin, in dem Sinn, dass sie dann selber auch noch, also im Sammlungsraum stehen inzwischen auch Figuren, die sie sich selber bestellt hat.
Okay, aber spielt sie auch mit?
Nee, sie spielt nicht mit, so weit sind wir noch nicht gekommen, aber das ist auch so ein Prozess, der sich so Jahr für Jahr so ein bisschen steigert. Aber sie wurde selber auch der große Doctor Who-Fan zum Beispiel und sie hat jetzt wirklich von einer Toy-Firma, die Doctor Who-Figuren herstellt, ich weiß jetzt gerade nicht mehr, wie die Firma hieß, die ging letzten Herbst Konkurs. Mhm. Und dann hat sie wie wild noch Figuren eingekauft, weil wir gewusst haben, jetzt gehen die Preise wahrscheinlich dann irgendwo in die Höhe, weil die nicht mehr zu erhalten sind. Und hat sich da jetzt selber so eine Kollektion aufgebaut. Genau.
Okay, das ist ja interessant. Also ich weiß, ich hatte auch mal eine andere Freundin, die fand zum Beispiel, ich habe früher viele so Funko-Pops gesammelt, ja, mit den großen Köpfen. Die fand die total süß. Die fand diese Figuren ganz putzig. Die hat dann auch selber welche bestellt und so. Die fand das ganz toll. Aber jetzt eine andere Freundin, die fand die so hässlich. Ich habe ihr auch immer welche geschenkt, extra. Die von irgendwelchen Stars oder so, gibt's ja auch so Sänger und alles.
Genau.
Und so. Und dann hatte sie immer irgendwelche, obwohl sie die gar nicht wollte, aber hat sie sie dann hingestellt und so. Hat keine andere Wahl gehabt, ja. Aber ich finde, natürlich, es gibt da ja verschiedene Auswirkungen auch an Beziehungen. Gibt manche Frauen, aber ich habe so das Gefühl, natürlich so jetzt mal, vielleicht sind es auch Klischees, aber so jetzt klassisch, wenn man eine Frau kennenlernt und sagt dann so, hier ist mein Raum und das sind meine Actionfiguren, kann das schon verstörend wirken auch,
das
oder?
Das kann sehr verstörend wirken und es ist auch so, wir haben in diesem Raum, weil er halt auch Studio ist und den wodurch dann trotzdem eben auch Wertanlage, wir haben Kameras, das ist auch also Überwachungskameras, wo wir so auf eine App haben und als wir den Sammlungsraum, den neuen eröffnet haben, kamen dort die Leute rein. Es war dann schön, so einen Zusammenschnitt zu machen von der Überwachungskamera, so die erste Reaktion. Und in meinem privaten Umfeld gibt es natürlich diese Leute, die nichts damit am Hut haben, die auch keine Filmfans sind und sich mit ganz anderen Dingen beschäftigen. Und dann habe ich diese Gruppe eben von Filmfans, von Mid-Nerds und so weiter. Und die reagieren natürlich komplett anders drauf. Also du siehst ja am Gesicht direkt an, wenn jemand reinkommt und der weiß gar nicht, also da gehen so viele Sachen durch den Kopf von wo bin ich hier gelandet, komme ich hier wieder lebend raus, ist der noch ganz, ganz dicht, was du spielst mit Figuren, geht es dir im Leben nicht gut, ich kläre dann, das hat so psychologische Wirkung auch, so irgendwas Reinigendes, ich habe mir in der Playmobil-Stadt auch ein kleines Telebären-Studio aufgebaut, wo ich dann bereits den Frust des Tages ablasse oder so.
Oder Kollegen aus dem Playmobil-Fenster stößt und so.
Aus dem Playmobil raus. Natürlich sorgt das für Irritation, da ich aber mit einem, soliden schwarzen Humor ausgestattet bin und der mich mein Leben lang begleitet, auch schon von meiner Familie her, genieße ich das ja auch ein bisschen. Also ich ziele ja auch ein bisschen auf diese Reaktionen ab. Ich kokettiere auch damit, gerade extra, wenn ich in eine Runde komme, wo ich denke, damit kann ich Leute so richtig erschrecken oder irritieren, dann mache ich das besonders gerne natürlich.
Naja gut, also ich meine, ich habe ja auch eine Tochter, die ist jetzt 15 schon, aber als sie kleiner war, ich habe sehr, sehr viel mit ihr gespielt. Ich habe schon immer so dieses, also gespielt im Sinne von, wir haben extremst viele Sachen aufgebaut, auch viel Playmobil, muss ich sagen. Und natürlich hat man auch einen Teil davon wieder so von seiner eigenen Kindheit damit so ins Leben gebracht, ja. Und dann gab es Charaktere und Figuren. Aber irgendwann habe ich natürlich das Gefühl gehabt, ich spiele ein bisschen Theater für sie. Also ich habe dann irgendwie gespielt und habe die Figuren und sie hat eigentlich immer nur da gesessen und sich das angeguckt. Okay, ja Papa, jetzt musst du den mal, spiel den mal, mach die, die haben jetzt, was weiß ich, gerade Stress miteinander oder irgendwie so. Und das war aber trotzdem so ein Aufleben. Natürlich habe ich das für sie gemacht und so, aber ich habe das natürlich schon auch gerne gemacht. Also man muss natürlich das auch können, so ein bisschen. Man muss ja so wie so eine Spielwelt auch kreieren, ja, sage ich mal. So eine Fantasiewelt natürlich auch für sich. Und dann ist das wirklich, da gebe ich dir wirklich recht, damals war das für mich auch so ein richtiges Abschalten. Das ist wirklich wie Meditation, das ist wie irgendwas. Man ist wirklich in einer ganz anderen Welt auf einmal, ja.
Absolut. Das ist wirklich... Ich muss wirklich sagen, also es ist irgendwo durch befreiend und es gibt so viele Hobbys, so viele Themen, wo sich die Leute mit beschäftigen und die machen das ja auch zum Teil aus ähnlichen Gründen. Also wer gerade Sport macht, der geht sich ja auch auspowern und hat am Schluss das Gefühl, ich habe was gemacht und kommt dort völlig befreit wieder raus. Ich gebe zu, körperlich ist das jetzt nicht dieselbe Anstrengung, aber für das Mindset, für die geistige Haltung, also für mich ist das ja wirklich, wirklich was Schönes und Tolles. Absolut. Das möchte ich nicht missen.
Ja, ja, genau. Also ich meine, andere Dinge sind halt etablierter, glaube ich. Also wenn Männer sich Autos kaufen, das ist ja auch ein großes Spielzeug, sage ich mal. Genau. Dann ist das natürlich, wirkt das immer anders, wenn sie sich dann noch, kaufen sich noch ein paar Radkappen und das und Spoiler und hast du nicht gesehen und bauen da dran rum und haben eigentlich ein großes Spielzeug. Wie ein großes Rutschauto eigentlich, in das sie sich reinsetzen und dann halt losfahren. Und das wird aber anders natürlich, in der Gesellschaft geht man anders damit um, ja, letzten Endes. Wobei die ganzen Nerds und jetzt so in unserem Alter so ein bisschen, das wird heute ja ganz anders behandelt. Das ist ja so in die Popkultur eigentlich und in die Gesellschaft mit eingeflossen. Ganz anders als früher, weißt du?
Das ist extrem mit eingeflossen. Also gerade in den letzten 10, 15 Jahren war so wie eine Lawine. Da haben sich ja auch Inhalte oder Serien wie Big Bang Theory dazu beigetragen, das Ganze ein bisschen in die Breite zu bringen. Man sieht es ja auch an den Veranstaltungen. Also bei uns in der Schweiz in Basel gibt es die Fantasy Basel seit 2015. Die hat sich inzwischen zum Mega-Event entwickelt, was für Schweizer Verhältnisse doch sehr erstaunlich ist. All diese Cons, die es gibt, von Manga bis zu Magicon und so weiter, man ist ja nicht alleine. Und plötzlich triffst du den einen oder anderen, auch hier in Bern zum Beispiel. Wir sind jetzt hier nicht so vernetzt. Ich habe mehr Kollegen, Kolleginnen eben auch im deutschsprachigen Raum, Deutschland oder Österreich oder so, wo ich weiß, die sind eben auch Nerds oder haben ihre Fanbases. Und dann triffst du plötzlich in Bern beim Bier irgendwo auf einer Terrasse im Sommer und sprichst mit dem, plötzlich sagt er, ah, du hast ein Dr. Who-Shirt an. Mm. Und dann bist du immer völlig irritiert und denkst, ah, läuft auch jemand rum, der das kennt. Und das ist schon gewachsen, das stellt man schon fest. Und auch die Akzeptanz, auch wenn es immer noch so, man hat schon mal davon gehört, ah, okay, Figuren sammeln, ah, das ist noch wertvoll. Ja, habe ich schon gelesen, die eine andere Figur, und dann kommst du halt so ins Gespräch.
Mm. Wie kann man das denn Leuten erklären, die damit nicht so viel zu tun haben, sag ich mal, wenn man so zum Beispiel, was weiß ich, du bestellst dir irgendeine Actionfigur, die du schon immer haben wolltest, und dann steht die da in der Packung oder zweimal, dreimal, je nachdem, wie viele Versionen du da kaufst. Kommt dann das wieder hoch von früher so ein bisschen, diese Verbindung dazu? Ist das so eine Liebe? Also inspiriert dich das? Also, weil ich muss ehrlich sagen, bei mir ist es zum Beispiel so, ich baue mir dann mein Büro so ein bisschen gerne, stelle mir so ein paar Figürchen auf, es beruhigt mich so ein bisschen. Es ist so ein bisschen mein Habitat dann auch dadurch, so, ja. Ich fühle mich wohl, es entspannt mich. Ich kann dabei besser arbeiten, so zum Beispiel, ja.
Also das, was du jetzt gerade am Schluss gesagt hast, ist auf jeden Fall ein Punkt bei mir auch. Es ist mein Habitat, es ist mein Umfeld, das richte ich mir so ein, wie ich mich wohlfühle. Und dann das Zweite auch, also Kindheitserinnerungen oder mit was für Serien oder Filmen du aufgewachsen bist, ist für mich ein matchentscheidender Punkt. weil zum Teil es damals gar kein oder nur wenig Spielzeug zum entsprechenden Franchise gab und jetzt erst später kommt und Back to the Future sehe ich bei dir hinten, den DeLorean, das ist, glaube der Playmobil DeLorean,
weiß ich zwar nicht. Ja.
Das hat der Playmobil vor ein paar Jahren auf den Markt gebracht. Und da bin ich natürlich der Erste, der im Laden steht, weil da hole ich mir diese, ich hätte diesen DeLorean natürlich gern 1985 schon gehabt, hat es halt nicht gegeben. Den hole ich mir natürlich, das ist klar. Und um das wissen natürlich die Spielzeughersteller auch, dass sie diesen DeLorean nicht für die Kids machen in erster Linie, sondern für die Väter und aber auch Mütter, logischerweise, die sich dieses Stück holen. Und das andere oder das weitere ist halt noch, wenn ich von was richtig Fan bin, Ich bin mit Star Trek aufgewachsen, mit 6 haben mich meine Eltern vor den Fernseher gesetzt und ich habe Star Trek gesehen. Ich hatte im Kindergarten schon eine kleine Enterprise bei mir und habe dann meinen Knaben und Mädchen erklärt, das ist ein Raumschiff, haben sie nicht geschnallt. Die haben dann gefragt, auf welchem See fährt denn dieses Schiff? Habe ich gesagt, nein, es ist kein Schiff hier auf dem See, ist im Weltraum. Da war ich ein Stück irgendwo durch weiter und schon in einer anderen Welt. Das hast du mitgenommen. Und dann kam alles andere und dann kam Doctor Who und Doctor Who bin ich erst seit 12, 13 Jahren habe ich das entdeckt und es hat mich reingenommen wie damals Star Trek und dann will ich das auch haben, ich will ein Stück dieses Franchises bei mir haben, dann ging ich sofort ins Internet, habe dann, ist ja das, halt eine englische, eine voll englische Sache und habe dann auch ein Spielzeug entdeckt und habe mir das dann alles bestellt, dann hatte ich eine Woche später, war das Zimmer voll der Alex und Doktoren und so weiter, weil das will ich dann bei mir irgendwie haben.
Ja.
Das ist so das Gefühl halt.
Ja, also man kann ja fast sagen, wie der Zugang zum inneren Kind so ein bisschen, den man nicht abschaltet eigentlich, so den man immer weiter trägt, ja, also.
Und der ist bei mir nie, also dieser Knopf, den gab es bei mir gar nie für diese Kindheit abzuschalten. Also es gab keinen, es gab sicher mal so eine Zeit in der, so um 18, 19, 20 rum, da hatte ich auch so lange Haare bis hier runter, habe in einer, wie nannte man das, in einer Death Metal Band gesungen, also gesungen habe ich nicht, ins Mikrofon geschrien war das.
Ja, genau.
Und das war so die Phase, wo man sich halt so gesucht hat, wo geht's im Leben lang? Und in dieser Zeit hat man sicher so dieses Kind ein bisschen verdrängt, weil man ja auch gerade erwachsen wurde und so weiter. Aber das kam dann ziemlich zügig schon zurück, wo man sich so im Leben irgendwo etabliert hatte. Und wie gesagt, ich sammle seit 26 Jahren. Dann war der Gang in den nächsten Comicshop, die damals noch sehr, sehr, da gab es noch wenige von, war dann sehr schnell wieder da. Und man hat sich dann das alles zurückgeholt und dieses Kind wieder aufleben lassen.
Ja, also bei mir war das wirklich erst vor 10, 12 Jahren, wo ich es mir wie selber auch zugetraut habe. Ich habe mir irgendwie mal irgendwas von, auch mit Marvel, dann gab es irgendwas von Lego, glaube ich, und das habe ich dann einfach mal so gemacht, mir mal heimlich sozusagen was gekauft und dann irgendwann so ein bisschen wieder zugestanden. Aber am Anfang war das so erst so, ich weiß nicht, soll ich das jetzt machen? Ich bin ja schon so alt, soll ich jetzt wirklich nochmal was Lego-mäßiges kaufen und so? Das war schon so eine Überwindung, glaube ich. Und so bis man irgendwie, also wirklich, wie als hätte man so einen Fetisch, wo man sagt, ich stehe jetzt dazu, es ist mir jetzt egal.
Das ist so. Also das ist ja auch, also in einem Comicshop ja weniger, weil dort ja die Klientel eine andere ist, aber wenn du so in einem normalen Spielzeugfachhandel bist, bei uns heißt das Franz Karl Weber, wir haben auch Toys R Us, und dann kommst du so mit zwei wirklich vollen Einkaufswagen an die Kasse, dann sind die Blicke dann schon so ein bisschen irritiert, weil die denken, da hat er jetzt für die nächsten 3 Weihnachten angekauft. Ich ging auch mal mit einem riesen Playmobil-Set an die Kasse und dann sagte die Verkäuferin, oh, da wird der Bub aber Freude haben. Und ich habe gesagt, ja, das wird er. Soll ich es noch einpacken? Dann habe ich gesagt, nein, ich packe es zu Hause gleich wieder aus, stelle es auf und spiele damit. Ach, das ist für Sie? Sage ich, ja, genau. Das ist dann, und dann weiß man, man gar nicht, was man sagen soll.
Ja, ich kenne das, also Toys R Us haben wir hier nicht mehr, die Ketten haben hier zugemacht in Deutschland. Wir haben jetzt Smith Toys.
So Entschuldigung, das. Ja, bei uns auch. Entschuldigung,
bei euch auch, okay.
Toys R Us gibt's
gar nicht mehr, gell, glaube ich.
Genau, den gibt's gar nicht mehr.
Und so, aber es gibt natürlich, und dann haben wir hier, bisschen manchmal so ein bisschen wie Karstadt, die Kaufhof, die eher, wo so ein bisschen die Spielzeugabteilung ein bisschen leer stehender sind, wo nicht so viel so Smith Toys, da sind noch viele Eltern und so weiter. Mit diesem in Karstadt Kaufhof sind nicht so viele überhaupt, da ist fast keiner mehr drin in diesen Kaufhäusern, anderes Thema, aber auf jeden Fall, was du dann immer siehst, wenn du dann mal in die Spielzeugabteilung gehst, siehst du immer so ältere Männer, die da so heimlich um diese ganzen Lego-Sachen so rumwunzeln, ja, und da so rumschleichen und gucken, und ich bin mir sicher, ja, und die sind aber trotzdem immer so, die gucken immer, ob sie einer beobachtet, weil die gucken sich halt die Sets an, finden das halt geil und so, ja, aber es ist natürlich auch immer so ein bisschen peinlich, ich bin mir sicher, dass keiner für seine Kinder da was aussucht, ja.
100% nicht, ja.
Das ist immer, das ist ein sehr, sehr interessantes Bild, also du kommst da an, da ist kein Mensch und dann ist nur dieser eine Typ da, der auch so, und dann sieht er dich und denkt so, okay, er hat mich entdeckt. Okay, was mache ich jetzt? Und ich denke auch so, ups, ich wollte ja auch hier, ich habe gar nicht meine Ruhe, da ist ja jemand. Und so, und, aber das ist halt wirklich, man ist wie, als würde man sich outen. Ja, also es ist wirklich sehr abstrakt. Aber so ist es halt, ja. Keine Ahnung.
Ich hatte ein mein erstes Erlebnis, ich wurde wirklich vor 26 Jahren in diesen Comic-Shop reingezerrt, der war in Zürich in der Schweiz. Es gab vielleicht schweizweit 4, 5 Comic-Shops zu dieser Zeit. Und ich wusste gar nicht, dass es diesen gab. Und ich kam rein und alles war voll Star Trek-Modelle und Actionfiguren. Und ich hatte, glaube ich, als erstes sah ich in meine Geldbörse, sah, scheiße, nur 80 Franken, reicht ja nirgends. Habe mir dann eine erste Enterprise und eine Figur von Data gekauft. Das war der Start der Sammlung, wenn man so will. Und dann bin ich aber eine Woche später alleine wieder hin. Mit allem, was ich hatte, das waren 700 Franken. Oder was ich mir leisten konnte, und bin dann rein, es war Montagvormittag, und habe dann Figuren geholt und eben zur Kasse gebracht und habe gesagt, komm gleich wieder, können Sie das mal hier schon mal so. Und dann schlussendlich waren es wirklich diese, ich habe für 700 Franken eingekauft, und der Verkäufer sah mich an und hat gesagt, ich mache jetzt am Mittag zu, ich glaube für heute reicht's. Das war mein erster Einkauf.
Super, ja. Ah ja, klar, super. Und das halt das nötige Geld vor allem dafür halt haben. Das ist halt genau, man sagt, glaube ich, Kidalt, sagt man, glaube ich, gell, dazu. Kidalt, aus Mischung aus Kid und Adult.
Und Adult,
Kidalt, genau. Sozusagen. Dieses, ja. Also was wirklich, das ist ja diese Zielgruppe, ja, eigentlich.
Absolut,
das,
und immer wie mehr. Also das haben sie ja entdeckt. Also eben, wenn wir jetzt von Playmobil sprechen, gerade Playmobil, die haben jetzt Ghostbusters, ich sehe bei denen noch A-Team.
Ja, Back A-Team
to the
ist
Future, Knight Rider. Also es sind ja alles Sachen, die Playmobil hat das schlau gemacht. Diese Lizenzen kosten nicht mehr so viel wie zum Beispiel aktuell Star Wars oder so. Also man kann, aus Star Trek haben sie jetzt eine Enterprise rausgebracht. Also man kann sich's leisten als Konzern und hat wirklich gezielt auf diese 80er Jahre Schiene gebaut und das bis jetzt zumindest mit Erfolg.
Ja, man hat es halt auch irgendwie so gut umgesetzt, dass, also ich kenne auch viele Sendungen aus Amerika, wo die Leute sich Playmobil kaufen und gerade diese Sachen kaufen. Das sind ja auch so Sachen wie, was weiß ich, Magnum gibt's auch, es gibt den Ferrari von
den
Magnum.
Ferrari,
genau. Das ist ja auch wirklich ein Randding. Also so ist eine bekannte Absolut. Serie, aber trotzdem, wer macht denn eigentlich ein, das gibt's ja sonst gar nicht eigentlich.
Nein,
ja.
Das sind Franchises, die nicht mehr im wahrsten Sinn von Worte bespielt werden, tatsächlich.
Ja,
also,
ja. Und die Sendung, die ich da gesehen habe, die Amerikaner, die sind begeistert. Die sagen, das ist diese Umsetzung und vor allem, wie, dass man tatsächlich damit spielen kann, wenn man es jetzt möchte, ja. Das ist nicht nur was zum Hinstellen. Die haben das wirklich schlau durchdacht, ja. Haben das super umgesetzt und das ist, wie du auch vorhin sagtest, das sind halt alles Sets. Da haben wir als Kinder von geträumt, ja, sowas zu haben, ja.
Absolut. Und so. Das wäre der Wahnsinn wäre das gewesen. Also es ist noch immer heute, aber damals wäre es natürlich
gewesen. Jetzt hast du diesen YouTube-Channel, den betreibst du schon einige Zeit, gell? Schon, also
den betreibe ich seit 2018. Im Oktober, an meinem Geburtstag im Oktober 2018 bin ich quasi auf Sendung gegangen, habe das auch öffentlich als Geburtstagsparty zelebriert. Also der Sender hat am gleichen Tag Geburtstag wie ich. Und seitdem mache ich das, ja. Ich mache das aber, sage ich jetzt mal so, nicht so für Business, das falsche Wort, aber nicht so auf dieser professionellen Schiene, wie das andere YouTuber machen. Also ich habe auch noch nicht wirklich große Reichweite oder viele Abonnenten. Das hat sich jetzt so ein bisschen organisch entwickelt. Hängt aber damit zusammen, wie ich vorhin gesagt habe, Chefredakteur eines Fernsehsenders, da bist du eigentlich schon für zwei Jobs eingespannt. Und darum war es mir immer wichtig, das zwar machen zu können und mit viel Fun und so gut ich kann, aber halt immer mit dieser Lust am Hobby und das möglichst irgendwie professionell rüberzubringen halt.
Ja gut, aber jetzt muss man sagen, für alle Leute, die es halt nicht kennen, also klar, dein YouTube-Channel ist jetzt nicht so riesengroß, aber das, wie du es machst, ist ja schon relativ professionell. Du hast da ja so ein Greenscreen-Studio und so weiter, in dem du da sitzt mit wechselnden Hintergründen und alles mögliche. Also du machst das nicht irgendwie jetzt wie du mir jetzt entgegen sitzt, also vor deinem Regal, das machst du ja nicht, sonst ist ja tatsächlich wie ein richtiges Studio.
Es ist ein richtiges Studio, ja. Wir haben vier Kameras, die wir benutzen können. Wir machen auch, also ich mache auch Talks, mache den Nerd Talk vor Ort oder eben Holy Plastic, wenn ich Spielzeug vorstelle. Wir haben auch für andere Produktionen Schienensystem. Also es ist das Studio ist wirklich professionell. Das vermieten wir auch weiter an andere Produktionen. Okay. Da wurde letzthin auch gerade ein Videoclip von einem in der Schweiz bekannten Musiker aufgenommen. Daniel Kandelbauer heißt der. Also das Studio selber ist tatsächlich professionell eingerichtet. Hat aber natürlich auch mit meinem Background als Fernsehschaffender zu tun. Da irgendwo durch machst du dann schon was solid ist. Es ist ja auch eine Technik, die heute absolut professionell ist, die aber nicht mehr so viel kostet wie noch vor 15, 20 Jahren. Da hätte man sich sowas in diesem Umfang als Consumer oder nicht als Fernsehanstalt eigentlich gar nicht hinbauen können. So.
Genau, und das ist eben dieses Video, auf was ich am Anfang hingewiesen habe. Also läufst da, machst du diesen Rundgang, ist noch nicht so alt, gell, dieses Video,
glaube ich. Nee, das Video ist das letzte Video, weil jetzt quasi von Weihnachten bis jetzt war Funkstille, weil ich noch mit einer anderen Produktion beschäftigt bin und wollte kurz ein Zeichen senden, hallo, ich bin noch da und Videos kommen. Und darum habe ich einen kurzen Rundgang durch Studio und Sammlungsraum gemacht. Genau.
Genau, und da ist alles Mögliche wirklich zu finden. Also vor allem eben unglaublich viel Playmobil. Du hast aber auch ganz andere Franchises. Star Trek hast du schon gesagt, Doctor Who. Terminator auch zum Beispiel habe ich gesehen. Aliens, glaube ich, habe ich gesehen. Das ist, also um das nochmal zu verstehen, das ist alles, was du angeschafft hast in den letzten 26 Jahren, das hast du alles nach da unten geschafft in dieses riesige Studio, das steht da alles, teilweise eben verpackt, muss man sagen, oder auch aufgebaut, irgendwelche, ja, Dioramas sozusagen. Und es ist aber eigentlich wie, es wird gelagert, oder hast du auch vor, das zum Beispiel immer dann zu präsentieren? Hast du so, dass du sagst, ich habe Lust irgendwie... Jetzt, ich mache wieder eine Sendung, dieses Holy Plastic, was du gesagt hast, das ist ein bisschen dieses wie Unterformat von NerdTV, wie Spielzeug vorstellst, wo du sagst, ich hole jetzt das raus, hol das raus, weil ich habe ja gesehen, also es gibt ja schon viel so in der Konkurrenz, es gibt ja schon Channels, die gehen ja damit auch durch die Decke, also weil die Leute gucken sich sowas gerne eigentlich an, die so auch selbst sammeln, ja.
Ja, es verschiedene Aspekte, wo du jetzt gerade erwähnt hast. Also einerseits gibt es jetzt diesen Raum, der ist knapp 300 Quadratmeter groß. Da konnte ich jetzt zum ersten Mal die ganze Sammlung auch unterbringen und ein bisschen präsentieren in verschiedenen Welten. G.I. Joe, im Doctor Who, Star Trek, Star Wars, die große Playmobil-Stadt und so weiter. Jurassic Park, Jurassic World und so weiter. Und es ist jetzt schon, es hat so einen Eingangsbereich und so weiter, es ist jetzt schon so auch gedacht, dass ich dort zwischendurch Führungen mache. Also ich wurde auch schon angefragt, um Führungen zu machen von Privaten, aber tatsächlich auch von Firmen in Bern, die das mitbekommen haben, die das lustig finden, mal so als Geschäftsausflug zu machen. Das biete ich an. Also es ist kein Museum, das jetzt fixe Öffnungszeiten hat, aber auf Anfrage mache ich gerne Rundgänge und erkläre auch ein bisschen was dazu. Wir haben inzwischen auch ein paar Monitore noch montiert, wo bei Playmobil zum Beispiel was über Playmobil läuft und so weiter und so fort. Und jede Welt, die ausgestellt ist, hat auch quasi Erklärungskarten schon dabei. Also man kann dort nicht nur sehen, sondern auch was nachlesen über die Spielzeuge an sich. Jetzt könnte man das natürlich weiterdenken und die Leute sagen, nee, mach doch mal ein Museum. Für mich ist schon so ein Museum, aber ich weiß natürlich, was die Leute meinen, mit schön hinter Glas und helle Räume. Vielleicht kommt es dann mal irgendwann, ist nicht ganz einfach umzusetzen. Jetzt ist das mal dort die Base dieser Sammlung. Das ist das eine. Das andere ist dann halt, was ich vorstelle. Du hast vorhin gesagt, Playmobil. Gibt's auch nicht so viele. Es gibt's natürlich schon, aber im Vergleich zu Lego, wo es wirklich extrem viel gibt, was schwierig ist, irgendwie noch einen Marktstand zu setzen. Held der Steine in Deutschland ist ja sehr bekannter YouTuber und wahrscheinlich, was Lego anbelangt, der erfolgreichste und auch einflussreichste.
Ja gut, aber da muss ich aber auch nochmal sagen, der ist ja sogar, ich bin ja hier in Darmstadt, der ist ja in der Nähe, der ist ja in Frankfurt, ist der, genau. Der hat ja auch so einen Laden, weiß nicht, ob er den noch hat, keine Ahnung. Ich bin kein Fan von dieser Serie da oder was von dem, was er macht. Einfach aus dem Grund, weil er letzten Endes ja über Lego herzieht. Das ist ja eigentlich sein, das muss man mal ganz offen sagen. Also das ist ja ein bisschen sein Businessmodell.
Das ist ein Businessmodell geworden. Das war ja nicht immer so, aber seit ein paar Jahren.
Oder ist so geworden, weil so. Und das kann man, und es gibt viele Leute, die finden das geil, dass er das zerreißt. Ja. Mir macht es jetzt keine Freude, deswegen gucke ich es nicht. Also so viel dazu. Ja. Aber so, natürlich, was ich ja auch meine, ist ja das nette Vorstellen von Sachen. Ja. Also dieses, ich habe ein Spielzeug, ich bin wie verknallt in dieses Spielzeug und ich will euch das präsentieren. Das ist ja eher das, was ich meine, weißt du? Deswegen, den würde ich da fast schon ausklammern, weil der was ganz anderes verfolgt. Ja,
absolut, absolut. Also mir geht's ja auch darum. Ich mache ja alle Gattungen, ich mache auch, wenn es neue Star Wars Sachen gibt. Aber ich habe schon gemerkt, auch auf meinem Kanal, die erfolgreichsten Videos mit den meisten Klicks sind tatsächlich die Playmobil-Videos. Mhm. Es gab eine Ausnahme, das war eine riesen Ghostbusters-Marshmallow-Figur, eine riesen so Resin-Statue, die ging für meine Verhältnisse durch die Decke. Ich habe heute noch keine Ahnung, warum. Aber ansonsten sind es die Playmobil-Videos. Und da habe ich schon gemerkt, dass ich einer der wenigen bin, die offenbar die Sachen in dieser Form vorstellt, wie ich das tue. Auch wenn es gar nicht aktuell ist. Ich bringe nächstens ein Video, wo ich den Adventskalender vorstelle, mit der Begründung, in 9 Monaten ist schon wieder soweit. Ja, aber es kommt offenbar an. Natürlich habe ich auch kritische Worte. Also ich stelle das vor, ich habe ja Freude daran, sonst hätte ich es ja bei mir gar nicht in der Sammlung. Ich kaufe es ja auch nicht, um es dann vorzustellen. Ich kaufe es für meine Sammlung und stelle es dann vor. Aber klar, wenn ich die Enterprise zum Beispiel, ist ein riesen Oschi, der Playmobil rausgebracht hat, super Sache, gibt aber dort ein paar Details, wo ich mich gestört habe. Für einen Teil, das dann 500 Franken oder 500 Euro kostet, könnte ich dann erwarten, dass es das eine andere noch dabei hat, weil inzwischen weiß man ja auch ein bisschen, wie solche Sachen entstehen und welche Kostenfaktoren eventuell sind. Und das bringe ich dann schon ein, weil ich finde, da darf man auch 2, 3 Kritikpunkte anbringen. Aber grundsätzlich stelle ich es ja vor, weil ich das Produkt toll finde. Und ich finde tatsächlich auch die Firma sympathisch. Ich glaube, im Moment geht es ihnen auch nicht so gut, wie es Playmobil schon mal ging. Aber dass es eben auch ein deutsches Produkt ist, dass Teile auch in Deutschland hergestellt werden, finde ich eine tolle Sache, weil der Rest des Marktes, inklusive Klemmbausteinen, sage ich jetzt mal, wird ja alles im asiatischen Raum produziert oder vieles davon, also auch die ganzen Hasbro- oder Mattel-Sachen. Und das finde ich an Playmobil halt doch noch was Schönes. Deutsches Produkt wird in Deutschland oder zumindest teilweise in Deutschland hergestellt.
Ja, ich finde das auch. Also wie gesagt, ich habe jetzt hier Zurück in die Zukunft, ich hatte auch mal was von Ghostbusters, als es rausgekommen ist, diese Playmobil-Sachen, und das lag aber auch ein bisschen daran, dass ich als, und auch, weiß ich, mit meiner Tochter habe ich auch immer eher Playmobil gespielt als Lego, weil ich aber auch so groß geworden bin. Ich habe früher auch als Kind eher Playmobil gehabt als Lego, und das ist dann, man hat dann so eine Verbundenheit, aber es ist trotzdem natürlich, was Lego macht, ist natürlich auch teilweise großartig, was für Sets die rausbringen, ja auch auf diesem Retro-Dings, auf dieser Retro-Schiene teilweise, die Sachen, die sie rausbringen, sind auch, also fantastisch, natürlich unglaublich teuer, muss man auch sagen, ja.
Ist so, und, ja.
Ja, und manche, also ich weiß nicht, ob es heute noch so ist, ich glaube schon, aber dass man sagt, ja, bevor ich Aktien kaufe, kaufe ich Lego-Sets, weil da investiere ich auch mit in die Zukunft, ja, letzten Endes. Das ist einfach auch so ein bisschen, ja.
Also das ist auch so, absolut.
Ja, die Limitierung halt ist ja da. Also die nehmen das ja extra aus dem Markt raus nach einem Jahr oder je nach Set irgendwie. Und dann geht die Wertsteigerung los, ja. Auch je nach Set ist ja auch unterschiedlich, ja.
Das ist so, und das ist bei Playmobil genau dasselbe wie bei Lego. Also wenn du hier zum Beispiel die Lokomotive aus den 80er Jahren möchtest oder so. Ich habe letztens geschenkt bekommen, die Raumstation, die ich als Kind mal hatte, von 1983 original verpackt. Das ist dann schon was Tolles, und da weißt du dann auch, das kostet jetzt nicht 15,50 Euro, sondern sind paar Euro mehr, die du investieren musst. Und auch neuere Sets, also du hast richtig gesagt, es gibt zum Beispiel diverse Frachter oder Schiffe von Playmobil, die gehen dann stufenweise vom Markt. Da gibt es eine Ausgabe 2003, 2008, 2012. Und die sind immer so um die 80, 100 Euro rum, wenn die im Laden sind, zu Beginn vielleicht sogar noch mehr. Und die kriegst du dann nicht mehr unter 300, 400. Das ist tatsächlich so.
Mm. Aber natürlich hat Playmobil eine andere Art von Limitierung, gell? Also die machen ja, die haben ja die Sets viel länger draußen, ja, als, also muss man sagen. Also jetzt zum Beispiel dieser DeLorean, den kannst du immer noch kaufen. Bei Lego wäre der schon längst raus.
Absolut, das ist so. Also gerade diese Franchise-Sachen, die sie jetzt rausgebracht haben, die kannst du kaufen, und die Smith kriegst du das Ding dann plötzlich für 10 Euro oder 5 Euro sogar noch nachgeschmissen. Auch das Hauptquartier von Ghostbusters. Irgendwann wird es dann schon verschwinden, aber das geht tatsächlich viel, viel länger als bei Lego. Lustig bei Playmobil ist übrigens noch, es gibt ein Land, wahrscheinlich, es ist jetzt nicht verbrieft, aber wahrscheinlich die größte Fanbase von Playmobil ist in Spanien.
Ja.
Keine Ahnung warum, aber die dort sind die Irre drauf. Und dort gibt es auch Hersteller, die Playmobil-ähnliche Teile machen. Also das gibt es sonst nirgends. Es gibt ja wir haben Lego, und es gibt ja inzwischen ganz viele Klemmbausteine-Hersteller, die auch Lego-ähnliche Steine herstellen. Kobi, ja, und so weiter und so fort. Mhm. Das gibt es bei Playmobil nicht, außer ein so halbprofessioneller Hersteller, der eben via Spanien fungiert, der vor allem so Bauteile von älteren Gebäuden so im gotischen Stil herausgibt, und wo sich die Spanier wirklich ganze Städte damit aufbauen, komplett irre. Keine Ahnung, wie diese Beziehung entstanden ist, warum gerade Spanien, warum dort, aber dort ist wirklich Playmobil Hochburg.
Ah ja, okay. Ich glaube, sowas habe ich mal gehört. Ich wusste aber nicht mehr, was für ein Land es war, aber ich habe das mal gehört. Ich glaube, im Rahmen von diesem A-Team-Bus, den ich auch habe, dass irgendeiner aus Amerika gesagt hat, ich will aber auch, dass die Waffen haben, wie in der Serie, diese Maschinengewehre und so, die so ganz speziell ausgesehen haben. Und ich glaube, es gab, und dann hat der gesagt, ja, es gibt diesen einen Hersteller, da habe ich die bestellt. Und dann hatten, das war wahrscheinlich der.
Das war wahrscheinlich Spanien, ja.
Und dann hatten die diese kleinen Maschinengewehre, die natürlich Playmobil aus Gründen nicht mehr in die Sets packt, ja.
Genau.
Und so weiter. Aber ja.
Es gibt auch diese ganze Militärschiene. Lego hat dieses Problem ja auch mit diesen Waffen. Playmobil geht da offener um. Bei Playmobil hast du Pistolen und alles mit drin, da hast du ganze Einbrechersets. Aber Playmobil hat nichts, was mit Militär zu tun hat. Und da gibt es wirklich auch, es gibt inzwischen Panzer, Militärfahrzeuge, so ein bisschen G.I. Joe-mäßig. Die Playmobil-Figuren in verschiedenen militärischen Rüstungen kannst du dort alles dir besorgen.
Jetzt machen
ich weiß nicht, wie das rechtmäßig aussieht, ob Playmobil schon mal versucht hat, gegen die vorzugehen. Lego ist ja sehr angriffslustig, das kommt man ja auch immer wieder mit, wenn es um ihre Rechtevertretung geht. Wie Playmobil das handhabt, weiß ich nicht.
Naja gut, aber ich kann das auch bei Lego, kann ich das auch nachvollziehen, weil du kannst das ja schon reproduzieren, und dann irgendwann ist Lego nur noch eine Firma von vielen, wenn die nicht aufpassen, und das ist meistens eine Geldfrage letzten Endes, ja.
Das ist so, also irgendwann der Patentschutz für den Stein ging mal zu Ende, das ist halt so, und dann musste sich Lego halt überlegen, wo haben wir unseren USP, den wir quasi verteidigen können, wenn es nicht mehr der Stein als solches ist.
Mhm. Ja. Wo haben sie den jetzt eigentlich?
Da streiten sich die Geister, also in speziellen Formteilen, die sie, also jedes spezielle Formteil, das sie auf den Markt bringen, lassen sie gleich patentieren, damit es nicht nachgemacht werden kann. Aber vor allem sind es die Minifiguren. Die Minifiguren ist das, was wirklich, da gibt es ja diese Skizzen, wo alles vermessen ist und die Technik, wie die funktionieren. Und wenn auch nur ein Hersteller in die Nähe kommt einer solchen Figur, wird er verklagt. Ah, okay. Also der Prozess entscheidet dann, ist es rechtens oder nicht, aber wird auf jeden Fall mal verklagt. Darum gibt es jetzt auch viele Klemmbausteine-Hersteller, die quasi nur Sets rausbringen, aber die Figuren komplett weglassen.
Ah, okay. Ja, okay, verstehe. Ja, ich weiß noch, dass es gab mal ganz, du konntest immer auch über, was weiß ich, wurde aus China oder so, da wurde es in China hergestellt, diese Figuren, die sahen eigentlich genau so aus, fast wie Lego, also war fast kein Unterschied.
Kein Unterschied feststellbar.
Und ich weiß nicht, ob es die noch gibt, aber vielleicht sind die auch vom Markt genommen worden.
Die gibt es noch, die kriegt man auf eBay, kann man die suchen gehen, die findet man, da gibt es natürlich auch diverse private Händler, die anbieten. Ich weiß nicht, wie es um die Firmen bestellt wird, also da geht wahrscheinlich eine zu und die nächste geht wieder auf. Ja. Und dann kommt ein neuer Prozess daher. Man muss auch sagen, diese Firmen machen ja auch keine Figuren nach, die Lego auf dem Markt hat, sondern sind dann eben Figuren, die bei Lego gar nicht vorkommen. Zum Beispiel Horrorfiguren, Freddy Krüger, Jason, Michael Myers, das gibt es aber in der Lego-Welt nicht. Aber es gibt Minifiguren davon, die jemand hergestellt hat.
Ja, das stimmt, das ist richtig. Ja, sowas ist ganz cool eigentlich. Jetzt gibt es ja andere Channel zum Beispiel, die sich auch ein bisschen mit so, ich meine, du hast ja, wir reden da gleich noch drüber, das ist ja nicht dein Hauptfokus nur, dass du nur das Spielzeug vorstellst, aber es gibt andere Channels, die natürlich auch immer von den Herstellern, vielleicht in dem Fall bei dir Playmobil, dann auch immer Sachen geschickt bekommen. Jetzt bist du noch nicht so riesig als Channel, dass es wahrscheinlich interessant ist für die Hersteller. Aber wäre das so ein Ziel für dich, dass du sagst, ach ja, da hätte ich nichts gegen, wenn jede Woche irgendeine Packung kommt? Also
dagegen hätte ich nichts. Und natürlich habe ich zu Beginn von Nerd TV mit Playmobil Kontakt gehabt und tatsächlich angefangen. Und es kam halt die erwartete Antwort zurück. Ja, ich bin halt zu klein und die Reichweite habe ich noch nicht. Und sie seien gerade ihre Social-Media-Strategie am Anpassen. Ich soll sie aber auf dem Laufenden halten. Ich habe es dann aber gelassen, weil einerseits bin ich immer noch zu klein im Vergleich zu anderen. Nicht Playmobil-Channels, aber grundsätzlich Channels, die irgendwie Action-Toys vorstellen. Ja. Ich habe es dann aber auch sein lassen, weil wenn du so eine Verbindung eingehst, dann bist du auch schnell halt mal gefangen. Also kriegst du dann die Sets, über die du wirklich sprechen willst, die dieselbe ja auch Spaß machen, was ich ja jetzt habe. Die zwei, drei Kritikpunkte, die ich vorhin erwähnt habe, die müsste ich dann wahrscheinlich sein lassen, weil sonst die Zusammenarbeit vielleicht gerade wieder beendet wird. Da ich es ja jetzt nicht, sage ich jetzt mal, wegen der finanziellen Basis betreibe, möchte ich da halt unabhängig bleiben. Darum habe ich dann auch gar nicht mehr neu angefragt. Es ist für mich auch nicht das erklärte Ziel, so groß zu werden oder das primär wieder im Fokus zu haben, dass ich quasi von den Lieferanten was bekomme. Ich weiß auch nicht, wie das... Es gibt ja Leute, die das machen, die sagen das dann transparent in der Sendung auch, ich habe das Set vom Hersteller bekommen. Und wenn ich solche Videos schaue, dann passiert bei mir schon etwas. Es interessiert mich dann nur noch 50%, was diese Person zum Set zu sagen hat, weil ich nicht mehr sicher bin, ist das jetzt alles von ihr aus oder ist es eigentlich jetzt nur noch ein Werbeclip?
Ja, ja.
Und das ist ja eben so ein bisschen, natürlich mache ich Werbung für Playmobil, wenn ich so ein Fahrzeug vorstelle, aber ich will ja keine Werbesendung machen. Holy Plastic soll unterhalten sein, so ein bisschen, was das, auch mein Herzblut irgendwie zeigen oder was ich geil daran finde. Und soll ja nicht nur sein, hier kauft diesen DeLorean, weil der kostet jetzt 25 Euro und dort gibt's ihn zu kaufen.
Ja.
Darum werde ich das wahrscheinlich auch in Zukunft nicht machen.
Ja, es sind halt verschiedene Modelle, glaube ich, wie man damit umgeht, mit dem, was man halt macht, wie man halt selber auch tickt, was für eine Botschaft man sozusagen verbreiten möchte. Das gibt's ja irgendwie in jeder Sparte. Also ich habe ja noch seit fast 4 Jahren eine Film-Talkshow, die Filmelei, wo wir über Filme eben sprechen mit verschiedenen Gästen und so weiter und so fort. Und ich kenne auch Konkurrenzprodukte, die halt natürlich dann auch über Filme sprechen, aber vor allem zum Beispiel neue DVD, Blu-ray, Media-Books und so weiter vorstellen, die sich wirklich aber nur darauf spezialisieren und die natürlich auch immer geschickt bekommen, vielleicht auch selber was kaufen, keine Ahnung. Aber die haben wie ein ganz anderes Modell. Ja. Die machen das, weil sie eigentlich den Anspruch haben, dass sie, also unterstelle ich jetzt mal, dass sie damit wachsen, dass sie dadurch dann mehr Follower bekommen, Kooperationen eingehen können und damit letzten Endes Geld verdienen. Das ist eigentlich eine ganz, so. Und jetzt zum Beispiel bei der Filmelei, natürlich würden wir auch gerne damit, oder ich würde gerne damit vielleicht Geld verdienen, aber es ist nicht der erste Gedanke gewesen, das zu gründen, ja. Sondern es war eher der Wunsch, über diese Filme zu sprechen. Und ich glaube, das ist so ein bisschen das, wo sich die Geister scheiden. Ja?
Da scheiden sich die Geister und das ist etwas, was mir ganz wichtig ist, denn ich habe im Leben schon immer so funktioniert. Und da können wir vielleicht auch kurz meinen seriösen Job des Chefredaktors reinnehmen, weil ich habe das schon so immer gemacht, oder wenn ich irgendwelche Filmprojekte habe. Auch wenn ich Fernsehen mache, gehe ich das als Chefredaktor an und gleichzeitig als Zuschauer, was möchte ich am Abend, wenn ich vor dem Fernseher sitze, was möchte ich schauen? Wo würde ich einschalten oder hängen bleiben? Und in dieser Prämisse versuche ich, die Geschichten zu machen, versuchen wir Nachrichten zu machen, Talks zu machen. Auch wenn ich ein Filmprojekt hatte, es waren immer Sachen, wo ich dachte, das würde ich mir selber gerne anschauen. Und wenn ich das selber gerne anschaue, bin ich dann mal von ausgegangen, gibt es noch 2, 3 andere, die das auch interessieren würde oder die das auch lustig finden oder abgefahren oder interessant. So. Ich bin auch kein Geschäftsmann, ich habe nie Programm gemacht, in welcher Art und Weise, aus finanziellen Gründen, wo komme ich jetzt Werbekunden dafür her. Das ist natürlich bei uns im Fernsehen Thema, aber dafür haben wir die Sales-Abteilung. Dies, was ich dann damit beschäftigen, ist diese Sendung zu verkaufen oder nicht. Das sind keine Gedanken, die ich mir mache. Und so habe ich schon immer funktioniert. Ob jetzt Fernsehen oder jetzt Nerd-TV oder Filmprojekte, wo ich dabei war, es war halt immer das Ding, ich möchte eine geile Story oder eine geile Sendung machen und was mir gefällt, dann gefällt es vielleicht dem einen oder anderen auch. So.
Ja, mehr so die Leidenschaft dahinter.
Mehr wirklich auch, die Leidenschaft, das Herzblut, das Feuer, das man damit verbindet halt, ja.
Ja, also ich meine, ich muss ganz ehrlich sagen, ich nehme trotzdem Sachen, für die ich brenne, gerade in der Filmelei und so weiter, die nehme ich dann so oder so auf, aber ich gucke schon jetzt mit der Zeit natürlich, wenn man es jahrelang macht, guckt man schon manchmal nach den Klickzahlen und sagt so, naja, wenn ich jetzt den habe in der Sendung und spreche mit dem über das, dann habe ich 250 Klicks, will ich dafür eine Woche arbeiten, weil ich muss ja noch schneiden und alles und so, ist es mir das dann wert, auch von der Leidenschaft her, also liebe ich das Thema so sehr, lohnt sich das? Das unterscheide ich jetzt mit der Zeit schon, dass ich dann sage, ach nee, das habe ich keinen Bock, das lasse ich, das ist mir zu aufwendig, zu viel Lebenszeit geht drauf, ja. Aber natürlich, wenn so dieses, was man liebt, das kann man halt da, natürlich, das ist wie beim Figurensammeln oder beim Spielzeugsammeln, dafür gibt man halt dann alles, ja.
Und absolut, so. Absolut, ja.
Will nicht zurück. Ja. Jetzt habe ich erfahren, das hast du ja auch kurz schon angedeutet im Vorgespräch, du planst auch oder machst, oder ich muss dir jetzt erklären, in so eine Mystery-Serie.
Sandstein auf Deutsch.
Genau, und das ist ja auch in diesem Video, über was wir schon gesprochen haben, bei diesem Rundgang zeigst du auch in diesem Greenscreen-Studio ein Raumschiff-Modell, da vor Greenscreen hängt. Jetzt erzähl mal, was ist das für eine Serie, um was geht's da und wie weit bist du?
Ja, das ist natürlich das Herzblutprojekt per se, das wahrscheinlich mich auch noch lange begleiten wird. Wir sind seit inzwischen 7 Jahren an dieser Serie dran. Es ist eine 10-teilige Science-Fiction-Mystery-Serie, die in der Schweiz und in Bern spielt. Das gibt's für Schweizer Verhältnisse eigentlich nicht in diesem Genre. Da passiert bei uns sehr wenig. gibt zwar viele Fans und viele, viele Kurzfilme und so weiter, aber nichts in dieser Form. Doctor Who-Fan, da bin ich dazu gekommen, es gibt Torchwood, die Ablegeserie, die in Cardiff in Wales spielt. Wir haben das geschaut vor 14 Jahren. Eine Kollegin saß auf der Couch neben mir und sagte, könnte man das nicht auch in Bern machen? Und ich sagte spontan, ja, aber sowas von, aber natürlich. Und sofort, wir haben in Bern das Wahrzeichen, das ist die Zeitglocke, also dieser Zeitglockenturm, wo ich sofort interpretiert habe mit Cardiff, dort mit diesem Roald Dahl Platz, wo die Serie spielt, wo ja auch das Wahrzeichen irgendwo ist. Und ich dachte, Mensch, wie geil wäre das, diese Zeitglockenturm, eine unterirdische Basis, ein Team, das im Versteckten operiert. Das waren so die ersten Gedanken dazu. Vor 14 Jahren, dann 2016 ging ich dran und habe einen ersten Piloten geschrieben, den wir dann wirklich mit einem Team zwar von Schauspielern, Schauspielerinnen, Kameraleuten da zusammen, aber wirklich für 0 Franken haben wir dann so einen Piloten gedreht, wo wir ein Crowdfunding gemacht haben.
Aber es soll sozusagen finanziert werden dann mit Crowdfunding, aber auch theoretisch mit der Option, dass es möglicherweise einen Sender kauft oder eine Streaming-Plattform produziert. Genau. Also nicht kauft, sondern eigentlich wie produziert, dass ihr da eigentlich Geld reinsteckt und sagt, so, dann macht ihr das für uns jetzt.
Genau, das wäre die eine Möglichkeit. Die andere Möglichkeit ist, dass wir es verkaufen und dann auf der Streaming-Plattform zum Beispiel oder beim Sender an den Werbeeinnahmen beteiligt werden oder dass die Sendeanstalt sagt, wir haben einen fixen Betrag plus irgendwie ein paar wenige Prozente aus dem Erlös von Werbeeinnahmen. Das ist das eine Modell. Das andere Modell, was wir tatsächlich auch machen, parallel dazu, dass wir jetzt schon produzieren, aber dann wären wir wirklich, das muss man schon sehen, dann wären wir in einer anderen Größenordnung. Wir lassen alle Drehbücher ins Englische übersetzen, also ein Teil davon ist schon übersetzt, und schicken die tatsächlich den großen Streaming-Plattformen, also Netflix, Disney und so weiter. Schaden kann es nicht. Ich verspreche mir jetzt nicht wirklich was davon, weil wir sind nicht die Einzigen. In der Schweiz wiederum schon. Wir haben, ich weiß nicht, wie das bei euch in Deutschland ist, in der Schweiz ist es inzwischen nun so, auch per Gesetz, dass internationale Streaming-Plattformen 4% ihres Budgets, welches sie quasi aus dem jeweiligen Land ziehen, in Produktionen dieses Landes investieren müssen. Mm. Das gibt jetzt eben auch neue Kooperationen mit Netflix oder dem Schweizer Fernsehen und so weiter, die vorher gar nicht angedacht waren. Und insofern.
Aber darf ich mal fragen, würde mich persönlich interessieren, wenn du jetzt zum Beispiel das Netflix schickst, so ein Projekt, an wen schickst du das? Schickst du es an Netflix in, weiß nicht, Kalifornien, oder gibt es da Ansprechpartner, oder wie
machen die das? Ich kann dir jetzt die Adresse gerade auswendig nicht sagen, aber es gibt ein Netflix-Büro quasi.
Ja.
Oder eine Netflix-Zentrale, die für den deutschsprachigen europäischen Raum zuständig ist. Und,
also die offen sind für sowas, oder was? Die
genau,
sowas?
Okay. Genau. Okay. Wo wir auch wissen von anderen Filmemachern her oder auch Filmemachern, die in anderen Ländern sitzen, die das halt eben auch so gemacht haben und dann quasi das den entsprechenden Streamingdiensten geschickt haben. Das ist tatsächlich so. Das schicken wir jetzt dort mal ein. Und warten mal ab, was passiert. Ich sag's ganz ehrlich, also diese Chance, die ist wirklich verschwindend klein. Es gibt diese südkoreanische Serie, das Squid Game.
Squid Game, ist das
so? Ja, Squid genau. Game. Ja, der hat ja auch, der war, glaube ich, 8 Jahre lang mit Netflix dran, hat 3 Anläufe gestartet, bis sie überhaupt quasi von ihm Notiz genommen haben. Und darum sage ich auf jeden Fall, wir probieren das. Klar, warum nicht? Aber dann wären wir eben, das wäre dann was anderes. Dann ging es darum, diese Geschichte in Form der Drehbücher, in Form des Treatments zu verkaufen, wenn da Interesse bestehen würde. Und dann sind wir natürlich dann auch aus diesem Produktionsprozess raus. Es ist dann eine andere Sache. Dann habe ich quasi meine Geschichte als Autor verkauft.
Und warum denn Serie und warum nicht Film zum Beispiel? Also warum sagst du nicht, ich mache einen großen Film daraus?
Weil ich mit der Dramaturgie des Films oder dem zeitlichen Rahmen des Films hätte ich jetzt in diesem Falle Mühe gehabt, dem okay. irgendwie gerecht zu werden. Es ist eine Serie, die auf verschiedenen Zeitebenen spielt. Es geht auch um Zeit. Es spielt zwar in der Gegenwart, aber immer am Anfang und am Schluss siehst du eine Sequenz von 1880. Und diese 1880-Sequenz, wenn diesen 10 Episoden, wird quasi wie rückwärts oder nicht in der chronologischen Reihenfolge erzählt, während die Haupthandlung in der Gegenwart in der chronologischen Reihenfolge erzählt wird. Dann hast du noch 1984 und 1950 oder 55 als weitere Zeitschienen, die im Laufe der Serie quasi kurzzeitig eine wichtige Rolle spielen.
Ja, okay.
Und dieses Rätsel, was hat 1880 mit der Gegenwart zu tun, das entblättert sich halt so Schritt für Schritt.
Ja, aber ich muss ja trotzdem sagen, hast du dir echt was vorgenommen. Also ich habe ja auch vor Corona noch ich habe früher Kurzfilme gemacht und vor Corona habe ich meinen Langfilm geplant. Also das Drehbuch war fertig und hatte schon so ein paar Leute zusammen und dann kam Corona und dann habe ich angefangen, diese Podcasts hier zu machen stattdessen. Hab das aber immer noch so im Hinterkopf, aber es ist natürlich, hat sich das alles so ein bisschen, die Zeiten haben sich halt auch verändert heutzutage, dass ich habe ja auch manchmal auch Filmemacher, Regisseure so bei mir im Talk. Bei denen ist es ja schon schwierig, die etabliert sind und so weiter. Es ist teilweise ja schon schwierig, ihre Projekte an den Mann zu bringen, ja.
Absolut.
Wenn man von relativ weit unten startet, ist es schon schwierig, glaube ich. Also deswegen, das meinte ich damit. Da hast du dir echt, das ist ja fast, also ich will nicht sagen, es ist ein Lebensprojekt. Ich wünsche dir ja da auch alles Gute, aber und dass du das auch auf die Beine stellen kannst, oder hast du ja schon so halb, aber dass es halt dann auch irgendwie irgendjemand dann sieht. Das ist ja das Wichtigste.
Es ist wirklich ein Lebensprojekt und mir ist diese ganze Umgebung ja auch bewusst, weil ich ja auch während diesen Jahrzehnten als Filmfan ja das auch mitbekommen habe, wie sich das Ganze wandelt. Und man, ja. Klar, wir haben heute so ein krasses Überangebot von, inhaltlich weiß ich jetzt gar nicht, aber zumindest optisch brillanten Serien. Manchmal bin ich eine Stunde quasi bei Netflix oder bei Paramount am Durchscrollen, was ich schauen will. Schlussendlich schaue ich nichts, weil ich so müde bin und ich mich nicht entscheiden konnte.
Ja, ja.
Es ist auch dort, es ist ein absoluter Glücksfall, wenn du was setzen kannst, dass Wednesday zum Beispiel, plötzlich hat jeder über Wednesday gesprochen und dann bist du nicht mal eine Produktion, die auch nur annähernd mit diesen Namen oder mit diesen Budgets arbeiten. Also auch hier wieder, wie ich halt vorhin gesagt habe, ich mache einfach, weil ich's machen will und ich diese Geschichte erzählen möchte. Darum versuchen wir jetzt halt auch parallel auf verschiedenen Schienen zu fahren und schlussendlich, wenn wir es umsetzen und diese Umsetzung so passiert, mit unserem Team, dann wird es eine professionelle Low-Budget-Serie sein, die eigentlich nur bestehen kann, wenn wir uns eben auch dann so verkaufen, dass wir als Underdogs irgendwas ins Web stellen, was plötzlich eine Fangemeinde bekommt, ja. Weil sie finden, hey, ist cool, was die da gemacht haben. So. Ja. Eigentlich ist das die Schiene, die wir fahren können und wo wir hoffen können, Sympathien beim Publikum zu wecken. Und dann, wenn sie schauen, auch noch merken, scheiße, das ist auch noch eine tolle Story.
Ja, genau. Das wäre eben zu wünschen. Und wenn das durch die Decke geht, musst du auf jeden Fall hier wieder in die Sendung kommen.
Dann ja, würde ich mich sehr freuen.
Das Exklusiv-Interview bitte. Aber ja, also da wünsche ich dir auf jeden Fall alles Gute. Aber ich will nochmal gerade, um den Kreis zu schließen, auch nochmal zu Nerd-TV kommen und den nerdigen Dingen im Leben, wobei die Serie ist ja auch nerdig, aber anders.
Die Serie ist sehr nerdig,
aber professionell anders, nerdig sozusagen, ja. Genau. Aber dieses Nerd-TV, diesen YouTube-Channel, ich finde, das hat ja auch wirklich Potenzial. Willst du das denn auch dann ausarbeiten, weiterverfolgen oder machst du das wirklich sporadisch nach Lust und Laune?
Ich bin
also
jetzt,
Spielzeug vorstellen und so.
Ja, ja, ich bin jetzt 51 und ich werde damit nicht aufhören. Und mit 51 habe ich mir natürlich auch meine Gedanken gemacht, auch gerade mit meinem jetzigen Job, den ich habe, was möglich ist und was nicht möglich ist. Und vieles ist halt zeitlich nicht möglich wegen diesem Job. Darum ich bin auch Moderator beim Sender, ich mache Talkshows, ich mache Politdebatten, sowas. Das ist die Sache, die ich beim Fernsehsender mache. Und ich werde dort es wird eine Änderung geben, so dass ich mehr Zeit finde für meine eigenen Projekte. Es hat was mit dem Alter zu tun. Ich sage mir, scheiße, ich will nicht in 10 Jahren zurückschauen und sagen, warum habe ich jetzt den Hebel nicht umgestellt. Ich möchte die nächsten 10 Jahre, obwohl der Chefredaktorenposten wirklich was Tolles ist, möchte ich nicht in diese Schiene verbringen. Darum werde ich mich dort im Verlauf dieses Jahres oder schon in der nächsten Zeit zurücknehmen, mich voll auf die Talksendungen konzentrieren, so dass ich eben mehr Zeit in Nerd TV und auch in Sandstone investieren kann, um das Ganze weiter voranzubringen. Und bei Nerd TV ja klar, also ich möchte regelmäßigere Sendungen machen, ich möchte noch mehr Sendungen machen, gerade im Bereich von Talk. Wir machen nächstens, kündige ich dann nächste Woche beim neuen Video an, auch eine Sendung mit Interaktion, also ein Filmquiz, das wir machen, mal schauen, wie das läuft. Ich möchte bei den Messen und Conventions wieder mehr vor Ort sein. Bonn, FedCon, das mache ich jedes Jahr, auch die Fantasy Basel. Da möchte ich mehr machen, also mehr mit unserem quasi mobilen Studio vor Ort sein und die Leute aus der Nerd-Szene irgendwie abholen und was mit denen machen. Und das habe ich tatsächlich auf dem Radar. Da brauche ich aber eben, blöd gesagt, in meinem Job, den ich jetzt habe, einen Einschnitt, den werde ich vollziehen, kann ich mir jetzt auch, blöd gesagt, leisten, das zu machen. Das wäre sicher vor 5 oder 10 Jahren noch nicht möglich gewesen. Und dann mal schauen, was mich und was Nerd TV hinführt.
Ja, ich denke halt, es gibt natürlich auch YouTuber zum Beispiel, die werden immer größer mit ihren Channels und dann fangen die an, weil sie halt auch zum Beispiel Filme lieben oder Serien lieben, dann fangen sie an, selber irgendwas auf die Beine zu stellen, was sie dann natürlich auch mit dem Background, wenn sie einfach, weil ich meine, letzten Endes läuft es ja auch ein bisschen über Bekanntheit, wenn du jetzt, was weiß ich, so und so viele Millionen Follower hast.
Absolut.
Und sagst, ich mache einen Film oder ich mache eine Serie, dann ist das Crowdfunding auch ein bisschen einfacher. Ja, also das muss man halt auch sagen.
Definitiv, ja? Natürlich.
So, also das ist natürlich auch nochmal so ein Punkt, den man nicht vergessen darf und natürlich hat man im Internet da hat man natürlich extreme Konkurrenz, gerade auf YouTube hat man das, also die Leute, ich kenne ja auch Leute, die sind, sagen wir mal, nur auf Instagram aktiv oder so, ja, also wie mein, ich habe ja noch einen anderen Film-Podcast, den wir monatlich starten mit dem Steven, der jetzt vielleicht zuhört, der hört nämlich immer alles, hallo Steven, schönen Gruß, der macht nur Instagram zum Beispiel, ja, und sucht sich da seine Abonnenten. Und da gibt es Leute, weiß jetzt nicht, ob es bei ihm so ist oder so, aber die trauen sich zum Beispiel an YouTube nicht ran, weil die sagen, nein, YouTube, das ist auch ein Sumpf, da musst du sehr viel Durchhaltevermögen haben, bis du da irgendwann mal nach oben kommst und so. Auf der anderen Seite ist YouTube ein super Werbetool. Für diesen Podcast, den ich hier betreibe, der ist durch eine gewisse Folge mit Manuel Antrag, mit diesem Late-Night-Typi,
genau,
ja. Diese Folge durch die Decke gegangen und dann hat sich das ganz positiv auf meinen Podcast ausgewirkt, ja? Weil dann auf einmal die Leute alle in den Podcast hören, so, und das, da hat YouTube einfach dieses Werbe oder ja, also wie so eine Suchmaschine eigentlich eher, nicht eine Werbung, aber wie eine Suchmaschine eigentlich. Und deswegen denke ich, das ist immer so ein Tool. Die Sache ist halt wirklich diese Konzentration. Was mache ich jetzt? Ja, also so geht mir es ja auch letzten Endes. Auf was konzentriere ich mich? Was hat vielleicht Potenzial? Wo stecke ich meine Energie rein und kann das verbinden mit dem, was ich dann halt auch liebe? Ja, also sie guckt mir nicht nur natürlich die Zahlen an, aber es muss irgendwie ja auch funktionieren, damit was zurückkommt, damit man auch den Antrieb hat, weiterzumachen. Ja, gerade auf dem Gebiet, ja, denke ich. Ja,
ja, ja. Ja.
Ganz, ist meine
ganz ja, richtig. Ja, ja, sag nur.
Ja, ja. Also meine abschließende Frage ist auf jeden Fall, wenn man jetzt, wir wollen jetzt mal hier rausgeben an alle verklemmten Spielzeugsammler, die noch nicht dazu stehen, sozusagen. Stell dir mal vor, du bist so ein Typ, du stehst noch nicht dazu. Also du hast diese Liebe. Du willst dir eigentlich was kaufen, aber du traust dich nicht, weil du hast, deine Frau wird dich auslachen, deine Freunde reden nicht mehr mit dir, gucken dich schräg an. Was wäre denn ein guter Einstieg? Was denkst du denn, was wäre denn ein guter Einstieg? Ich meine natürlich irgendwas, was man wahrscheinlich eine Assoziation hat zu seiner Kindheit. Aber mit was kann man denn anfangen, dass man vielleicht, wir wollen so ein bisschen Mut machen, sich zu outen. Ja.
Also wenn es jetzt darum geht, ich gehe in den Laden und habe den Mut, mir was zu kaufen, quasi.
Ja, sozusagen. Also vielleicht nicht das größte Playmobil-Set direkt.
Nee, aber ich sag mal so, da ist Playmobil Und Lego oder ähnliches nehme ich da natürlich mit rein und ist eigentlich prädestiniert dazu, sich auch ein bisschen zu überwinden, weil es geht ja nicht nur um, sag ich mal, das Spielzeug, sondern es geht ja auch darum, man bastelt ja was. Man schläft was zusammen.
Ja.
Es gibt da einen Arbeitsprozess, wo man sich damit beschäftigt. Und es ist nochmal ein bisschen anderes Gefühl, wenn man sich sowas kaufen geht, als vielleicht so ein fertiges Action-Toy-Spielzeug, wo man gar nichts machen muss. Ich nehme jetzt eine Figur, irgendwie eine große Captain America-Figur und stelle die an die Kasse hin. Und es ist halt einfach ein Spielzeug, das packe ich aus. Und das andere hat dann so einen Anschein, dass da komme ich als Erwachsener mit was hin, wo ich ja auch was tue. Und das ist ein bisschen Handwerk dabei ist. Und ich glaube, da kann man sich schon überwinden. Also wenn ich jetzt diese Ängste hätte, würde ich mich wahrscheinlich gerade eben für Playmobil oder Lego entscheiden, weil wenn es eine peinliche Situation gibt, kann ich sagen, ja, ich muss was zu Hause zu tun haben und anstatt Puzzle mache ich, ist ja eigentlich ein 3D-Puzzle, was ich mit Lego oder Playmobil mache.
Ja, ja, das stimmt.
Als Erklärung. Aber grundsätzlich muss ich sagen, haltet nicht damit hinterm Berg, also lasst das Nerdsein raus. Jeder soll das mitbekommen. Es ist heute so, geht mal an eine Messe, da sind Zehntausende von Leuten, die ja nicht alle gleichermaßen irgendwie spinnen oder so, sondern die einfach ihrem Herzen folgen und das machen, was sie wollen. Und ich glaube, das ist das Wichtigste, dass sich die Leute trauen, hinzustehen und sagen, hey, das ist was ich wirklich machen möchte. Damit brauche ich nie bei niemandem hinterm Berg zu halten, das kann ich offen sagen. Und das finde ich ganz wichtig, auf jeden Fall.
Ja, und ich finde auch, also zum Beispiel mein Großvater war relativ religiös und hat gerne so klerikale Sachen gesammelt, Kreuze und Statuen, Maria-Statuen, Jesus, irgendwas hast du nicht gesehen. Und dann denke ich immer so, naja gut, ich habe hier meine Wonder Woman-Figuren, ich habe da so auch so einen Softspot für, ich sammle Wonder Woman-Figuren, wenn ich eine tolle sehe, muss ich sie kaufen. Im Grunde bete ich sie ja auch an, Wonder Woman kann man sagen, ja, aber wohl, da ist, weißt du, so ein bisschen der Unterschied ist gar nicht so groß, ob jetzt die Maria da steht, aber für mich ist das auch eine Art Religion, ja, oder eben Wonder Woman, das ist absolut. Ja, so ähnlich, weißt du, das ja,
natürlich, ist, es ist Religion, es hat viel mit seiner Lebenseinstellung zu tun, mit seiner Welt, die man sich aufgebaut hat, an was man glaubt, ist ja immer auch mit Interpretation verbunden. Schlussendlich kann man sagen, die Maria als Figur entsteht auch aus einem Buch mit ganz vielen Geschichten drin. Man kann von diesem Buch und diesen Geschichten halten, was man will. Gebrüder Grimm haben auch ein Sammelband rausgegeben. Also es ist halt immer Interpretationssache. Und darum hast du recht, es ist eigentlich ziemlich nah beieinander. Star Wars mit seinem Jedi-Tum bringt es auf den Punkt. Ja. Ist ja eigentlich eine fast schon Satire oder Persiflage irgendwo durch, auch auf den Gedanken, was Religion ist oder sein kann. Hm. Und insofern absolut.
Ja, und ich ab und zu habe ich wirklich Leute in der Sendung, letztens hatte ich den Carsten Hafke, das ist ein Puppenspieler bei der Sesamstraße hier in Deutschland, und der hat auch so, sammelt so Hot Toys auch, so auch Star Wars. Und der hat halt gesagt, ja, das so hat, glaube ich, auch ein bisschen gedauert, bis er sich überwunden hat, aber diese Faszination, also erstmal ist natürlich, muss man sagen, diese Hot Toys Dinger sind super teuer, die kosten wirklich bis, was weiß ich, kannst du auch schon über 1.000 Euro für so eine Figur locker ausgeben, ja. Aber er hatte diese Faszination, dass er gesagt hat, der sieht halt aus wie Luke Skywalker, ich stelle mir den da hin, das ist halt, heutzutage sehen diese Figuren halt so echt auch aus, ja, dass es fast schon wie so ein kleines Kunstwerk ist. Ja, ja. Du stellst dir das so hin, absolut. Und dann, also, und das kann ich absolut nachvollziehen, ja. Das finde ich auch, und das könnte man auch als Einstieg, wenn man ein bisschen Kleingeld übrig hat, ist das auch, finde ich, eine tolle Idee, weil dann hast du sowas, das kannst du da hinstellen, und ich bin mir sicher, auch Leute, die nicht so viel damit anfangen können, wenn die das sehen, wenn die dich besuchen, die finden das toll. Es ist faszinierend.
Das ist so, natürlich. Absolut. Ja. Jeder drückt auf den Knopf drauf oder nimmt hier die Ghostbusters-Kanone in die Hände.
Ja.
Jeder, klar. Das ist,
Und diese Leute übrigens, das ist genau dieser Kreis wieder zu dir, da schließt sich der Kreis, diese Leute, die sowas kaufen, Jugendlichen, die gucken auch gerne so Sendungen, die du zum Beispiel machst, wo man Spielzeug vorstellt. Das hat er mir auch gesagt in dem, jetzt in diesem Beispiel. Und das mache ich auch, bevor ich irgendwas kaufe. Ich gucke mir irgendwie dauernd irgendwelche Sendungen an, wo die Leute das vorstellen, weißt du, damit ich sehe, wie sieht's aus? Ist es toll? Lohnt es sich? Will ich das Geld wirklich ausgeben? Und so weiter und so fort. Deswegen, wir brauchen dich. Also das darfst du nicht vergessen. Wir brauchen dich. Du musst gerade auch, finde ich, dieses Nerd-TV weiterverfolgen, weil gerade diese Playmobil-Sets und so weiter, die du da machst und vorstellst, dass ich finde, da hast du ja eigentlich noch ein, da ist ja eben dieser Markt noch da, so ein bisschen, ja, bist du noch nicht einer von vielen und ich hoffe, dass genau. Ich noch viele, viele Videos von dir sehen werde.
Das wirst du, das wirst du auf jeden Fall, ich freue mich drauf.
Genau, und dann werde ich mir auch noch mehr Playmobil kaufen, oder das erste Mal dann Playmobil kaufen, richtig Playmobil sozusagen. Gut, lieber Markus, wir sind am Ende angekommen, es hat mir sehr viel Freude gemacht, mit dir zu sprechen, ich hoffe, dir hat es auch ein bisschen Spaß gemacht.
Mir ebenso, es war ein Riesenspaß, ich danke dir für auch dein Angebot und das Vertrauen. Es war wirklich sehr, sehr lustig und unterhaltsam.
Wunderbar. Also, wir verlinken alles, wo man dich finden kann auf YouTube, deine Projekte, die du machst, wenn man sich dafür interessiert. Und ja, dann schaue ich das nächste Mal bei dir in die Sendung rein und freue mich. Und wie gesagt, wenn du die Serie machst, dann kommst du wieder her. Ja?
Auf jeden Fall. Freue ich mich jetzt schon drauf. Wunderbar. Ich danke dir. Danke.
Mach's gut, lieber Markus.
Gute Zeit dir auch. Danke. Bye-bye. Tschüss.